Ja, vielen Dank für die Vorstellung, Thomas. Es freut mich unheimlich, hier zu sein heute Morgen. Es ist eine Riesenwertschätzung für mich, dass ich heute zu euch und bei euch predigen darf. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Lisanne Decker, verheiratet mit Jonas Decker, den kennt ihr bestimmt, und studiere gerade an der Theologischen Hochschule Eversbach. Und im kommenden Sommer werden wir in den Gemeindedienst vermittelt. Es ist also gerade Endspurt angesagt. Aufregende Zeit. Und zu Beginn dieser Predigt möchte ich ein kleines interaktives Spiel mit euch spielen. Ja. Und wer ab und zu Auftritte von dem Kabarettisten Dr. Eckart von Hirschhausen guckt, der kennt das Prinzip vielleicht schon. Wir wollen eine kleine anonyme Umfrage machen. Und zwar wird das so laufen, dass ich von hier vorne Ich-Aussagen treffe und jeder, der sagen würde, yo, das würde ich auch so über mich sagen, der legt die Lippen aufeinander und summt. So, So haben wir ein allgemeines Stimmungsbild, ohne dass wir jetzt genau wissen, wer hat sich gemeldet und wer nicht. Ist eine spannende Sache. Wir machen erstmal einen Testlauf, um zu gucken, ob das funktioniert. Also, ich bin eine Frau. 1, 2, 3. Sehr gut. Ich bin ein Mann. 1, 2, 3. Ja. Ihr müsst immer einen Wettbewerb daraus machen, oder? Männer. Wer jetzt den Ehepartner vermeintlich an der falschen Stelle hat summen hören, wir haben auch im Anschluss noch ein Seelsorge- und Gebetsangebot, also macht euch keine Sorgen. Ein letztes. Ich bin heute Morgen in der Freien Evangelischen Gemeinde, Wiesloch-Walldorf. 1, 2, 3. Sehr gut, das müssten 100% gewesen sein. Für alle, die Orientierungsschwierigkeiten haben morgens, die wissen jetzt auch Bescheid. Gut, jetzt geht's ans Eingemachte. Also, ich bin eine echte Sportskanone. 1, 2, 3. Ich bin ein großer Fan von Live-Musik. 1, 2, 3. Ja, da wissen wir, wo die Prioritäten liegen. Ich bin manchmal etwas tollpatschig. 1, 2, 3. Ich verbringe den Sommerurlaub lieber in den Bergen als am Strand. 1, 2, 3. Ich bin mit Würde und Herrlichkeit gekrönt und nur ein bisschen geringer als Gott. 1, 2, 3. Ja, mehr als ich mir erhofft hatte. Ja, wenn ihr... Ja, so. Ihr könnt euch bestimmt schon denken, dass das auch Inhalt der Predigt heute sein wird. Und ich bin gespannt, was das ergibt. Wir können die Umfrage später nochmal machen, was dann dabei rauskommen wird. Ich freue mich drauf. Bei dem besagten Predigttext, wie Thomas schon angekündigt hat, handelt es sich um Psalm 8. Und ich möchte den Vers für Vers mit euch durchgehen, mit euch bereisen. Denn der Predigttext hat 10 Verse und der Psalmist begibt sich auf eine sehr spannende Reise. Und die möchte ich heute auch mit euch unternehmen. Hier steht, ich werde in Wanderschuhen predigen. Das stimmt jetzt so nicht. Ich habe keine mitgenommen aus Versehen. Egal. Also, du kannst ihn schon anwerfen, den Psalm. Der Psalmist spricht zu Gott. Er betet. Und das tut er scheinbar nicht für sich alleine, sondern im Namen einer ganzen Gruppe, vielleicht sogar eines ganzen Volkes. Herr, unser Herrscher. Und obwohl die Sprechrichtung, also die Frage, wer redet wen an, natürlich von unten nach oben geht, der Mensch betet zu Gott, werden wir noch feststellen, dass die Handlungsrichtung, also wer handelt hier eigentlich, von oben nach unten geht. Das ist ungewöhnlich für einen Psalm und das sollten wir auf unserer Reise im Hinterkopf behalten. Bereits im ersten Satz des Gebetes, also in Vers 2, beschreibt der Psalmbeter den ersten Kontrast. Wie berühmt ist dein Name in aller Welt, ja auch im Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Dieser Vers zeigt an, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben, dem Herrscher über Himmel und Erde. Vielleicht ist manchen von euch aufgefallen, dass Psalm 8 mit den gleichen Worten beginnt und endet. In Vers 10 werden wir das sehen. Es sind die Worte, Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Und dieser Rahmen ist nicht nur ein schönes Stilmittel, sondern auch inhaltlich der Bezugsrahmen. Also alles, was der Psalmpeter sagt, das bezieht sich auf diese zwei Verse. Von diesen zwei Versen kommt er und zu denen kehrt er auch wieder zurück. Und auf unserer Reise können wir uns das als unser trautes Heim vorstellen. Von dem gehen wir aus und zu dem wollen wir nach einer langen Reise auch wieder einkehren. Und auf unserem Weg begegnet uns das nächste Kontrastpaar in Vers 3. Kinder und Säuglinge, in deren Münder der Herr sein Lob gelegt hat, und Feinde, die daraufhin beschämt Reiz ausnehmen. Ein ziemlich skurriles Bild, ehrlich gesagt, wie ich finde. Vielleicht kennt ihr den Film Hör mal, wer da spricht. Das ist schon ein ziemlich alter Film. Was heißt ziemlich alt? Schon ein etwas älterer Film. Und da über eine junge Familie mit einem kleinen Baby. Und da wurden in der Produktion über die Filmaufnahmen von dem Baby wurde eine erwachsene, tiefe Männerstimme synchronisiert, drüber gespielt. So konnte man immer hören, was das Kind jetzt eigentlich sagt. Und es ist eine nette Idee und eine lustige Familienkomödie, aber ich finde es immer, wenn ich den Film sehe, ein bisschen befremdlich, weil man sich denkt, ja, so ein Baby mit einer Männerstimme, das gibt es doch eigentlich gar nicht. Babys, die sprechen oder gar Gott lobpreisen in unserem Fall, das gibt es doch gar nicht, oder? Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Auch die Menschen des Volkes Israel damals wussten natürlich um die eingeschränkten Fähigkeiten von Kleinkindern und maßen ihnen deswegen sehr wenig Wichtigkeit und Aufmerksamkeit zu. Was Kinder gesagt haben oder gemacht haben, das war nicht so wichtig. Und erst Jesus bricht auf ziemlich provokante Weise das damals vorherrschende Denken, indem er sagt, den Kindern gehört das Himmelreich. Das ist eine sehr, sehr provokante Aussage zu der Zeit. Und auch Psalm 8 stellt eine provokante oder mal mindestens steile These auf, indem er sagt, Gott hat die Macht, den Ungeachtetsten eines ganzen Volkes so viel Vollmacht zu erteilen, dass auf ihre Lobgesänge hin selbst seine rachsüchtigen Feinde Reis ausnehmen. Hör mal, wer da Lob singt, sozusagen. Was für ein mächtiges Bild, was für ein Wunder. Weiter geht unsere Reise. Mit dem Psalmbeter geht unser Blick hoch hinaus. Himmel, Mond und Sterne sind die nächste Etappe auf unserem Weg in Vers 4. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Und ich glaube, dieses Staunen über die Unendlichkeit des Himmels über uns, die kennen wir sehr gut. Einige von euch wissen es vielleicht, ich war nach dem Abitur ein halbes Jahr lang in Chile, habe dort gearbeitet und gelebt und habe auf einer Farm gewohnt und die war eine halbe Stunde Fußweg zur nächsten Straße, also wirklich mitten in der Pampa. Und so unbequem das manchmal war, so habe ich noch nie so einen gewaltigen Sternenhimmel gesehen. Kaum Licht in der Umgebung, das heißt ein rahmschwarzer Himmel und unfassbar viele Sterne. Das hat mich wirklich ins Staunen gebracht. Und aus Staunen wird manchmal Ehrfurcht. Und diese Ehrfurcht haben auch die Nachbarreligionen des Volkes Israel empfunden und aus den Himmelsgestirnen Götter gemacht. Sie haben sie angebetet. Und der Psalmbeter staunt jetzt auch, aber nicht über die Sterne selbst, sondern über ihren Schöpfer. Und das ist auch provokant gegenüber der Nachbarreligion. Das heißt, er betet den Herrn an, der dieses erstaunliche Werk gemacht hat. Das Werk deiner Hände, sagt er. Und so anbetungswürdig die Schöpfung auch sein mag, so verweist sie doch auf die Herrlichkeit ihres Schöpfers. Ein kleiner Zwischenstopp für uns. Psalm 8 hat uns bisher gelehrt, zu staunen. Zu staunen über die grenzenlose Herrlichkeit und Macht Gottes, die menschliche Vorstellung bei weitem übersteigt. Der Psalmist betet zu Gott, der sich im Geringsten verherrlicht und das Größte noch übersteigt. Was muss das für ein gewaltiger und unerreichbarer Gott sein? Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Heißt es dann in Vers 5. Auf unserer gedanklichen Reise rauschen wir im Affenzahn zurück auf die Erde. Weg von den Himmelsgestirnen hin zum Menschen. Aus dem Hebräischen heraus müsste man Mensch an der Stelle sogar eher mit Menschlein oder Menschenkind übersetzen. Und der Kontrast könnte an dieser Stelle kaum größer sein. Der unendliche und atemberaubende, ja ewig anmutende Himmel und der kleine, unbedeutende Mensch. Aus Erde geschaffen, so denkt es das Alte Testament. Und so hart es klingt, aber der Mensch scheint doch im Anbetracht der Schöpfung um ihn herum ein bisschen belanglos, oder? Was ist der Mensch? Wer ist er schon? Was hat er denn zu bieten? Und entgegen aller vermeintlichen Vernunft erlebt der Beter die Aufmerksamkeit und Fürsorge Gottes. Du denkst an ihn, du kümmerst dich um ihn. Dieser unfassbar herrliche und allmächtige Gott macht sich erfahrbar. Erfahrbar für den Menschen, der so klein ist. Er sucht nach ihm, er kümmert sich um ihn. Der Psalmist erlebt es und er besingt es, gemeinsam mit vielen anderen. Und wir haben ja zu Beginn festgestellt, dass hier vielleicht der Psalmbeter für eine ganze Gruppe betet. Und damals lebt die jüdische Tradition davon, und sie tut es auch heute noch, dass man Gott erlebt und dieses Erleben weitererzählt. Und zwar so lebendig, dass alle, die das erzählt bekommen, den Eindruck haben, als wären sie selber dabei gewesen. Man erzählt, ja, damals, als wir aus Ägypten ausgezogen sind, damals, als wir in der Wüste waren. Und das ist hunderte von Jahren her. Die Leute waren da gar nicht dabei, aber sie erzählen es so, als wären sie dabei gewesen. Und das hält die Erinnerung lebendig, sogar in Zeiten, wo man Gott vielleicht gerade gar nicht spürt. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen hergekommen bist. Ob die Frage nach Gottes Fürsorge für dich total klar und selbstverständlich ist. Oder ob du auch manchmal das Gefühl hast, dass deine Gebete an der Decke kleben bleiben. Belanglosigkeit ist ein ziemlich ätzendes Gefühl. Und auch ich habe manchmal das Gefühl, in Belanglosigkeit zu ertrinken, verschluckt zu werden von Unwichtigkeit. Was mache ich schon für einen Unterschied? Und ich bin überzeugt, dass auch das Volk Israel damals dieses Gefühl kannte. Dass auch der Psalmbeter dieses Gefühl kannte. Und doch blieb die Überzeugung von Gottes aktiver Fürsorge lebendig. Und zwar durch das Weitererzählen von der Begegnung mit ihm. Und das wünsche ich mir auch für uns heute, dass wir einander davon erzählen, wie Gott uns begegnet ist. Und so daran teilhaben lassen und das so erzählen, als ja, wären wir selbst dabei gewesen und weitererzählen und weitererzählen und so die Erinnerungen lebendig bleiben. Und hier könnte doch jetzt ein schönes Ende sein, oder? Und was haben wir bis hier schon alles erfahren, Mensch? Gott ist unvorstellbar groß und mächtig und doch macht er sich dem kleinen und unbedeutenden Menschen zugänglich und sorgt sich um ihn. Ende unserer gedanklichen Reise. Aber nein. Meine lieben Reisekameraden, die Tour geht weiter. Und ich kann euch verraten, der steilste Anstieg, der liegt noch vor uns. Aber ich habe gehört, die Aussicht soll bombastisch sein. Also, weiter geht's. Vers 6. Und jetzt kommt der Hammer. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Wow, ihr erinnert euch an unsere Umfrage vom Einstieg der Predigt? Da haben wir es schwarz auf weiß. Der Psalmbeter erinnert an die Ebenbildlichkeit des Menschen gegenüber Gott. Er kennt offenbar den Schöpfungsbericht aus Genesis 1. Doch was heißt das eigentlich genau? Ebenbildlichkeit. Wenig geringer als Gott. Worin ist der Mensch denn Gott ähnlich? Und worin unterscheidet er sich? Er ist ja nicht Gott gleich. Der Gedanke, dass ein Mensch Ebenbild eines Gottes ist, das ist kein Patent des Judentums oder Christentums, so wie wir es oft denken. Das war damals auch schon eine gängige Vorstellung, zum Beispiel bei den Ägyptern. Der Pharao war jedoch nicht nach dem Bild eines Gottes geschaffen, sondern zum Bild eines Gottes. Nicht nach dem Bild, sondern zum Bild eines Gottes. Wie eine lebendige Statue ist der Pharao, der Herrscher des Landes, ein Abbild, ein Ebenbild eines Gottes. Das Gleiche oder die Gleichwertigkeit liegt also nicht in den Eigenschaften, in dem Charakter eines Menschen, sondern in seiner Funktion, nämlich Stellvertreter eines Gottes zu sein, Repräsentant zu sein. Und diese Vorstellung der Ebenbildlichkeit liegt auch, so sagt die moderne Schriftauslegung, Genesis 1 bzw. Psalm 8 zugrunde. Ihr merkt, wir sind gerade an einem steilen Anstieg unterwegs, wir müssen fleißig mitdenken. Aber wir Studenten reden manchmal scherzhaft bei sowas von theologischem Schwarzbrot, was wirklich fies zu kauen, fies zu verdauen ist, dann ist das theologische Schwarzbrot. Und wir brauchen ja auch geistige Nahrung auf unserer Reise. Deswegen kommt uns das Schwarzbrot an dieser Stelle ganz recht. Also nochmal, wenn der Psalmist betet, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt, dann bedeutet das für den Menschen, dass Gott ihn in seiner Herrschaft über die Welt zum Ebenbild, zum Stellvertreter gesetzt hat. Dem Menschen wohnt die gleiche Funktion inne, nämlich der Erhalt und der Pflege Gottes wunderbarer Schöpfung. Auch das Bild der Krönung lässt sich hier besser verstehen, denn die Weitergabe einer Krone als Weitergabe eines Amtes, einer Funktion. Und jetzt führt der Psalmbeter diesen Verantwortungsauftrag weiter aus in den Versen 7 bis 9 und sagt, du hast ihm zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle freilebenden Tiere in Feld und Flur. Die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Wir sind am Gipfel des Berges angekommen und im Geiste breitet sich jetzt vor uns die wunderbare Schöpfung aus. Gott hat sie den Menschen zu Füßen gelegt. Und auch wenn wir festgestellt haben, dass die Idee von einem Stellvertreter Gottes im Grunde vielen Religionen zur damaligen Zeit innegewohnt hat, so bricht hier was total Neues durch, nämlich diese Stellvertretung wird demokratisiert. Das heißt, sie wird auf alle Menschen ausgeweitet. Männer wie Frauen. Was total Neues, beschreibt der Psalmbeter hier. Und aus dem scheinbar größten Gegensatz im ganzen Psalm zwischen dem mächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und dem kleinen Menschen, was ist schon der Mensch? Aus diesem Gegensatz wird jetzt eine innige Partnerschaft. Gott befähigt den Menschen zum Herrschen und Bewahren seiner Schöpfung. Von allem, was das Meer durchzieht, bis hoch zu Himmel und Sternen. Und zwar nicht, weil der Mensch sich allzu besonders geeignet für diese Aufgabe herausgestellt hätte, sondern weil Gott ihn auserwählt hat. Der allmächtige Schöpfer hat den Menschen auserwählt, obwohl er so klein ist. Er gedenkt seiner, er kümmert sich um ihn, er liebt ihn und er bleibt erfahrbar. Er verabschiedet sich ja nicht aus der Welt, schaltet den AB ein, ja, ich rufe zurück. Nein, er bleibt erfahrbar in dieser Welt. Er überlässt den Menschen sich mit dieser Riesenaufgabe nicht sich selbst, sondern er bleibt in dieser Welt. Er begegnet in dieser Welt und er verherrlicht sich auch weiter in dieser Welt. Und ich finde, die Aussicht von hier oben im Geiste ist atemberaubend. Ein geweiteter Blick lässt bekanntlich ja auch mehr erkennen. Und so lässt sich von hier oben auch nicht mehr verleugnen, dass die Ausbeutung und ein durchweg egoistischer Lebenswandel in dieser Welt unverantwortbar sind. Und das für jeden Christen. Und auch wenn wir gesehen haben, dass vieles, was Psalm 8 thematisiert, aus einer anderen Zeit ist, was wir so nicht mehr kennen, so erscheint er mir doch als so aktuell wie kaum zuvor. In so weltpolitisch bewegten Zeiten. Salonfähiger Rechtspopulismus und Rassismus, America First, Korruption und Menschenhandel, Rohstoffausbeutung und das Verwerfen von Klimaschutzzielen vernebeln uns die Sicht. Unsere Sicht auf die uns anvertraute Schöpfung, unsere Sicht für Gottes Ebenbild im Mitmenschen, auch im Flüchtling, und unsere Sicht auf Gott selbst. Und dann fühlen wir uns wieder belanglos in Anbetracht der Ausmaße um uns herum und sagen, oh, was mache ich schon für einen Unterschied? Was kann ich schon bewirken? Und daher ist es absolut notwendig, dass der Psalmist nicht stehen bleibt bei der Niedrigkeit des Menschen und der Frage, oh, was ist der Mensch schon in Anbetracht der Sterne, sondern eine Antwort gibt, nämlich der Mensch als Geschöpf Gottes, ist Herrscher und Bewahrer der Welt, weil Gott ihm in seiner Liebe zu ihm diese Aufgabe anvertraut hat. Und auch ich gucke manchmal verzweifelt in die Welt und traue mich schon gar nicht mehr abends die Tagesschau einzuschauen. So viel Katastrophen, so viel Leid. Und dann denke ich an Gottes Feinde aus Vers 3, die fliehen, weil sie seine Herrlichkeit erkennen und frage mich, ja Gott, warum machst du das auch nicht heute? Warum verherrlichst du dich nicht in Syrien oder Afghanistan oder im Irak? Wo bist du denn, du allmächtiger Gott? Und dann lese ich Texte wie Psalm 8 und mir wird schlagartig klar, dass meine Anklageschrift an Gott schon beim Unterzeichnen meinen eigenen Namen schreibt. Die Frage, wo bist du, kehrt zu mir zurück, mir, einem Menschen nach dem Ebenbild Gottes, einem Stellvertreter Gottes. Und das Neue Testament setzt sogar noch mal einen drauf und spricht den Nachfolgern Jesu zu, dass sie sein Leib sind. Ebenbild Gottes, Leib Christi, Wohnung des Heiligen Geistes. Wir können seine Füße sein, die herbeieilen, seine Hände, die trösten und Wunden heilen, die Welt mit seinen Augen sehen. Und vielleicht müssen wir uns Christen heute distanzieren von der uns auf der Seele brennenden Frage, wo ist Gott in diesen Krisenzeiten mit seiner Allmacht, und uns fragen lassen, wo bist du, Mensch, in dem Gott gegenwärtig ist? Wo bist du, Krone und König der Schöpfung? Wir sind mit Ehre und Würde gekrönt. Und Gott hat uns seine Schöpfung zu Füßen gelegt. Er hat sie uns anvertraut. Und er traut es uns zu. Er befähigt uns dazu. Und das Geheimnis der Gott-Ebenbildlichkeit gewinnt in uns Gestalt, indem er es ist, der uns den Atem zum Leben gibt und uns gleichzeitig die Verantwortung für die Welt anvertraut, deren Schönheit uns so oft den Atem stehen bleiben lässt. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Ja, auch im Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Schon Säuglingen und Kleinkindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle freilebenden Tiere in Feld und Flur. Die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was das Meer durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Amen.